Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Das macht auch richtig Spaß und es hilft auch immer wieder so diesen Fokus zu kriegen, ne? Gerade so in der Advent- und Weihnachtszeit, worum kann man sich nicht alles kümmern, ne? Und dann tut es so richtig gut, so ein Lied miteinander zu singen, dass man wieder klar zu kriegen, worum es denn eigentlich geht. Und ich fand hier den letzten Satz auch nochmal richtig schön, dass Frieden kein Traum bleibt, sondern dass es eine Realität ist, die wir in unserem Leben durch Jesus erleben können. Ist auch richtig gut. Ich glaube, wir haben allen Grund, hier Gottesdienst zu feiern und auch so fröhlich zu feiern, auch Dinge zu riskieren, wieder neu mit E-Gitarre oder mit was anderem. Vielleicht zum ersten Mal so richtig laut zu singen oder was weiß ich auch immer, was heute für dich dran ist. Wir wollen auf alle Fälle nochmal so Gott begrüßen und wir sagen, Jesus, es ist schön, dass du da bist und dass wir durch dich das hier erleben können. Orientierung bekommen im Leben und auch wieder so erfrischt werden, diese Freude zu spüren, diesen Frieden zu spüren, den du gebracht hast und immer wieder so ermöglicht, auch in unserem Leben. Vielen Dank, dass wir dich haben. Vielen Dank für die Zeit, die wir miteinander haben, für all die Lieder, die noch kommen, für all die Begegnungen, die noch da sein werden, auch mit dir und miteinander. Ja, das ist richtig gut. Amen. Amen. Ich habe mich sehr heute hier über das erste Lied gefreut. Weihnachten ist Party für Jesus. Fand ich ja richtig cool. Und ich wusste gar nicht, dass dieses Lied so einen schönen Schlusssatz hat, nämlich Frieden bleibt nicht nur ein Traum, ne? Ne? Das war doch die letzte Liedzeile. Frieden bleibt nicht nur ein Traum. Und genau darum, das wusste ich aber nicht, das finde ich aber richtig lustig, soll es heute in der Predigt gehen. Nämlich, ich habe es anders formuliert, Frieden ist eine Realität. Ja, ist eine Realität. Das hat natürlich auch so mit diesem weihnachtlichen Thema zu tun, mit Jesus zu tun, der Geburt Jesu. Als Jesus geboren wurde, wird er ja mehrfach als der Friedenskönig, als der Friedensbringer angekündigt. Also da gab es ja so mehrere Vorgeschichten, alle übernatürlich übrigens, ne? Da wird ein ganz altes Ehepaar, was bisher noch keine Kinder bekommen konnte, wird schwanger, ja, mit einem, und da wird ein Sohn entstehen aus der Ehe, der Johannes der Täufer übrigens, und die Mutter und der Vater, die erleben Gott wahnsinnig intensiv in dieser Zeit der Schwangerschaft und die sind so inspiriert, dass sie etwas Ähnliches erleben, wie Sören erlebt hat, nämlich so mit Gott zusammen zu sein, und man kriegt, auf einmal wird man poetisch, ne? Man kriegt Melodien und Texte. So, und bei denen war das auch so, und die sind uns teilweise überliefert im Lukasbericht, und da wird ausführlich beschrieben, so poetisch, welcher König da dann kommen wird, voller Frieden und so. Naja, und dann treten ja nachher die Engel auf, ne, bei der Geburt Jesu, die gehen zu den Hirten, und was sagen sie? Frieden auf Erden! Ja, und das wollen wir uns mal heute ein bisschen näher angucken, weil es macht ja einen riesen Unterschied, ob es nur so eine Sehnsucht nach Frieden gibt, so eine Illusion, ne? Da gibt es ja reichlich, auch in unserem Leben, auch in der politischen Welt. Alles, was wir im Sozialismus und Kommunismus erlebt haben. Wir hatten die Illusion, Frieden zu schaffen. Gleichheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit. Dass da diktatorische Massenvernichtungssysteme teilweise daraus entstanden sind, ne? Ist allerdings auch ein Teil der Geschichte. Ja? Wo Hunderttausende und sogar Millionen Menschen bei ihr Leben gelassen haben. Aber die Vision war erstmal, wir schaffen Frieden hier auf der Erde. So, und jetzt wird Jesus angekündigt, ne? Der Frieden schafft. So, ist das wieder eine Illusion oder ist das eine Wirklichkeit, die ich heute erleben kann und die ich in Zukunft auch erleben werde? Damit wir mal so ein bisschen reinkommen, habe ich euch mal einen kleinen Filmclip mitgebracht, und zwar aus Herr der Ringe. Ja, aus dem ersten Teil, die Gefährten. Und zwar gibt es da so Wesen, die heißen Hobbits. Und die Hobbits, die wohnen im Auenland. So, und da gucken wir so ein bisschen rein. Das ist so ein bisschen heile Welt, ja. Und wir sehen gleich den Bilbo Beutlin. Das ist so ein Oberhobbit, so einer der Oberhobbits. Und dieser Bilbo Beutlin, der stellt uns jetzt die Hobbits vor. Und ihr Leben im Auenland. Damit wir mal so ein bisschen in das Thema Frieden reinkommen. Ne? Wie fühlt sich das eigentlich an? Wie kann das so aussehen? Ja, und hier so filmisch verarbeitet. Man hätte jetzt auch irgendwelche Walt Disney Klassiker spielen können. Dafür, wenn wir in allen Walt Disney Klassikern, ja, auch gerade in der Weihnachtszeit, werden wir irgendwie ein Happy End erleben, wo genau das dargestellt wird, Frieden da mit anderen Motiven, aber eigentlich genau das Gleiche, ist eigentlich total präsent. Also wir hören mal rein.
Hin und wieder zurück. Die Geschichte eines Hobbits von Bilbo Beutlin. Tja, wo fange ich an? Ach ja. Über Hobbits. Die Hobbits bewohnen und bewirtschaften die 4 Viertel des Auenlandes seit vielen Jahrhunderten. Durchaus zufrieden damit, die Welt des großen Volks zu meiden und von ihr gemieden zu werden. Und da es in Mittelerde von unzähligen seltsamen Geschöpfen wimmelt, erscheinen die Hobbits wohl sehr wenig wichtig. Denn sie sind weder als große Krieger bekannt, noch zählen sie zu den besonders Weisen.
Frodo, da ist jemand an der Tür.
Übrigens, einige sind der Meinung, dass die einzig wahre Leidenschaft der Hobbits dem Essen gilt. Eine ziemlich ungerechte Behauptung, da wir ebenfalls ein großes Interesse für das Bierbrauen entwickelt haben und gerne Pfeifenkraut rauchen. Aber was uns wirklich am Herzen liegt, ist Frieden und Stille. Und ein gut bestellter Boden. Denn nichts lieben Hobbits mehr als Dinge, die wachsen. Natürlich mag einigen unsere Lebensweise verschoben vorkommen. Aber gerade am heutigen Tag wird mir bewusst, es ist nicht das Schlechteste, sich am einfachen Leben zu erfreuen.
Super. Ja, bis dahin. Na, seid ihr so ein bisschen reingekommen in das Thema Frieden? Was so alles so dazugehören kann und wie sich das auch so anfühlen kann? Ne? Ich finde, das ist so schön dargestellt, ja. Also, wie gesagt, jetzt könnte man auch so andere Filmszenen aus irgendwelchen anderen Filmen nehmen oder ins eigene Leben zurückgehen und sagen, Mensch, wo waren Momente, wo ich wirklich so ganz herausragend den Frieden gespürt habe und erlebt habe. Also so 2 Sätze waren ja hier zum Beispiel, was uns wirklich am Herzen liegt, ist Frieden und Stille. Ne? Ist so richtig gut. Oder hier, das fand ich auch gut. Es ist nicht das Schlechteste, sich am einfachen Leben zu erfreuen. Ja, genau. Ich habe da so meine eigenen Bilder. Das ist schon, glaube ich, so 2-3 Jahre her. Da war ich mal bei uns im Stall im Winter, in der Winterzeit. Und da hat sich folgendes Bild ergeben. Also die Schafe, die waren schon alle drin, weil Ablammzeit war. Dann hole ich die mal alle rein. So, ne? Und dann kriegen die auch so ein bisschen extra mehr Platz dort. Also alle Schafe drin. Ne? Winter. Ne? So richtig so kalt, ein bisschen eklig. Und dann hast du also die ganzen Schafe. Und die waren alle so friedlich am Fressen. Das ist immer so für mich. Also da tankt meine Seele unglaublich auf. Jetzt war es aber so, dass in dieser Raufe, die da war Heu drin, dass die Pferde auch da waren. Und die Pferde, die machten Langhals und fraßen aus der gleichen Raufe wie die Schafe das Heu. Ja, das war so schön. Ne? So Schafe und Pferd so nett miteinander vereint. Und das war nicht das Einzige, sondern in der Heuraufe, und diese Heuraufe, ich rede jetzt von so von 50 Zentimeter pro Schafe, ne, die Heuraufe war länger, aber da spielte sich das jetzt ab, Schafe, Pferd, in dieser Heuraufe lag auch noch ein Huhn und war am Ei legen. So, das war irgendwie, so alles, das ist für mich Frieden. Das ist super. Ich erinnere mich an so viele nette Begebenheiten mit der Familie und mit Freunden. Also irgendwie so essen gehen, oder? Jetzt, ich meine, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Der Vorteil ist, dass meine Kinder schon alle etwas größer sind. Jetzt stell dir mal vor, Marion und ich, ne? Gehen mit so 4 jungen Erwachsenen plus deren Freundinnen und Freunden. Dann sind wir irgendwie so teilweise so eine Gruppe von 10 Leuten oder so, ne? Tauchen wir irgendwo in Bielefeld im Restaurant auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Ne? Die sehen alle besser aus, als man überhaupt aussehen kann. Ne? Wirklich. Jung, dynamisch, gut aussehend, fröhlich, alles super. Und Marion und ich ja schon ein bisschen fortgeschritten, ne? So. In der Truppe. Okay? Und dann ins Restaurant und einmal die Speisekarte rauf und runter mit Dessert und allem drum und dran. Ist das super? Also ist total klasse. Ist total klasse. Wenn ich dran denke, hier Weihnachten auf dem Dorf, ja, war für mich auch so eine Situation, mit euch zusammen zu sein. Irgendwie die Waffeln wurden gebrützelt und wurde Popcorn gemacht und es gab Glühwein und Punsch im Ausschank und hier wurde Musik gemacht und irgendwie und dann, ne, und das verteilte sich so alles und diese friedliche, intensive, schöne, harmonische, tiefgehende Stimmung zu erleben. Das ist für mich, ja, das ist für mich Auenland. Versteht ihr? Das ist richtig, richtig schön. Okay. Ich habe einen Text rausgesucht, der uns noch tiefer in dieses ganze Thema mit reinnimmt und der ist interessanterweise 700 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben, so ungefähr, also mehr als 700 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben. Ganz interessant, ne? Der geht jetzt über das Thema Frieden und jetzt könnte man denken, wieso kann das mit Jesus zu tun haben, weil Jesus war ja noch längst nicht geboren. Aber ich lese mal den Text vor und wir versuchen mal so ein bisschen reinzukommen. Also ich fange mal an damit. Also Jesaja Kapitel 11 ab Vers 1. Ist ein prophetischer Text. Ich sage noch gleich was zum Thema Prophetie, damit wir ins Thema Prophetie reinkommen. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Das heißt, der hat ein Bild, der sieht prophetisch ein Bild. Der sieht einen Baumstumpf. Ja, und aus diesem Baumstumpf kommt ein Trieb heraus. Der hat seine Wurzeln in der Erde und der ist aber gekappt worden, der ist tabula rasa gemacht worden, aber auf einmal aus seinen Wurzeln heraus schießt unvermutet, unverhofft, unglaublicherweise ein neuer Zweig, ein neuer Trieb heraus. Das sieht er. Dieser Trieb, ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen. Das ist ein prophetisches Bild, jetzt wird das ausgelegt. Dem Geist der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Also er ist immer noch bei diesem Zweig. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den Entrechteten verhilft er zum Recht. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie ein Gürtel, der seine Hüfte umschließt. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen, gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge kann sie hüten und dann geht's noch so weiter. Merkt ihr das? Also, was hier beschrieben wird, das ist ein echter, erlebbarer Frieden. Wir gucken uns das ein bisschen an. Es ist ein prophetischer Text. Jetzt muss man zur Prophetie ein bisschen was wissen, um das zu verstehen. Also, wenn es bei Gott prophetische Aussagen gibt, dann geht es eigentlich immer darum, dass es mal, wie soll ich das sagen, einen perfekten Zustand gab. Das Paradies, der Garten Eden. Davon geht alle Prophetie aus. Dass Gott mal etwas geschaffen hat, was wirklich perfekt war. Die Menschen liebten Gott und Gott liebte die Menschen, das war sowieso, aber sie liebten Gott und sie folgten ihm und hörten auf ihn und hatten intensive Gemeinschaft mit ihm. Und das hatte zur Folge, dass sie auch miteinander intensive Gemeinschaft hatten und das Leben wirklich teilten, Bitte und Danke sagten. Das macht einen riesen Unterschied. Ne? Kennt ihr diese Beziehung, wo nicht mehr Bitte und Danke gesagt wird? Deswegen muss man sich gleich nicht die Köpfe einschlagen, aber es ist Leben auf einem niedrigeren friedlichen Niveau. Ich lebe mal in einer Beziehung, in einer Familie, wo man höflich miteinander umgeht. Ne? Wo der Mann die Tür aufhält und die Frau Danke sagt. Und das war mal so. Und da gehören jetzt, die Schöpfung gehört da mit rein. Die Tiere und die Pflanzen und alles. Und das war super. Das war rund und schön. So, Und wenn es jetzt Prophetie gibt, dann muss man wissen, ich mache es noch mal ein bisschen anders, um das besser darstellen zu können. Nee, das geht auch so, alles gut. Dann geht es darum, dass dieser Zustand mal wiederhergestellt wird. Das muss man wissen, also wenn man so Prophetie, dann muss man wissen, aha, das hat einen Hintergrund, hier war mal etwas sehr gut und Gott hat seinen Plan nicht aufgegeben, sein Ziel nicht aufgegeben, sondern Gott setzt alles dran, dass dieser perfekte Zustand wiederhergestellt wird. So, jetzt wissen wir, jetzt gibt's ein kleines Problem. Es gab nämlich den Sündenfall und hier gab's einen Abbruch, so einen Absturz. Das gehört zum Thema Prophetie eben auch mit dazu. Das Prophetie findet in dieser Zwischenzeit statt. Da brauchen wir keine Prophetie, hier brauchen wir auch keine Prophetie mehr. Aber in dieser Zwischenzeit gibt es Prophetie. Und jetzt nochmal vereinfacht dargestellt, es gab einen Absturz und jetzt macht Gott eine Entwicklung, die sich daraufhin bewegt, um das wieder zu erreichen. So. In dieser Entwicklung gibt es Höhepunkte und gibt es aber auch Tiefpunkte. Und damit hat Prophetie immer zu tun. Aber Prophetie kann auch Gericht ankündigen. Tiefpunkte. Aber Prophetie ist immer positiv. Weil Prophetie tut immer alles, dass wir da wieder hinkommen, dass das entsteht. Also, es gibt in der Bibel auch viele prophetische Gerichtsbotschaften. Ja, gucken wir uns gleich auch nochmal gerade an. Aber die haben immer den Sinn, wenn es die gibt, Leute, kriegt wieder die richtige Orientierung, kommt nach vorne, trefft die richtigen Entscheidungen. Das muss man bei Prophetie auch wissen. Also sie ist letztendlich immer gut, sie hat immer eine positive Absicht, auch wenn sie manchmal ganz schreckliche Dinge ausspricht. Aber sie hat eigentlich immer das Anliegen, dass ich jetzt in der Gegenwart, dass wir jetzt in der Gegenwart unser Verhalten ändern. Also sie ist zukünftig, sie sagt irgendwie, das und das wird passieren oder auch hier unten, das wird passieren, aber die Absicht ist immer, ganz aktuell, bedenke, was ich dir sage und deswegen triff jetzt die richtige Entscheidung, damit das nicht eintrifft oder damit das eintrifft. Weil manchmal denken Leute, Prophetie ist immer etwas Zukünftiges, das ist so wie Wahrsagerei, die will man nur die Zukunft voraussagen, ja und dann? Und dann kommt das Schicksal irgendwie über mich. So, ne? So funktioniert ja oft Wahrsagerei im okkulten Bereich, ne? Irgendwie, du wirst keine Kinder kriegen oder du wirst dann sterben oder du wirst dann reich werden oder so, ne? Und dann kannst du jetzt abwarten, ob es kommt oder nicht kommt. Biblische Prophetie ist ganz anders. Gott sagt, so und so wird es kommen und jetzt höre zu, triff jetzt heute dann die richtige Entscheidung, damit das passiert oder nicht passiert. Hat immer was Aktuelles. Was muss man noch zur Prophetie wissen? Über Prophetie wissen. Prophetie ist manches Mal so, wie soll ich das sagen? Ich versuche das mal so darzustellen mit dieser Linie, dass in einer Prophetie, ich mache das noch ein bisschen anders, dann wird das nochmal deutlicher, etwas Zukünftiges gesagt wird, aber immer so eine Gesamtschau oft hat. Also, Prophetie kann davon reden, kann aber auch vorherige Ereignisse mit in dieses Prophetische mit hineinnehmen. Also, wie soll ich das sagen? Ihr müsst euch vorstellen, wir leben ja nun hier nicht wirklich in einer gebirgigen Region, ne? Also, wie ein Gebirge ist ja auch nur wie ein Gebirge, ne? Ist ja kein richtiges. So, wenn wir jetzt so in den Alpen wären und würden so die Berge so ein bisschen aus Fernsicht sehen, ja? Und jetzt ist es noch so ein bisschen neblig dazu, dann erkennt man so eine Skyline, so, ne, so ein Horizont, die Umrisse erkennt man, aber es ist gar nicht so einfach zu sehen, ist das schon der letzte Berg oder gibt's dahinter auch noch einen Berg? Oder liegen da noch auch Berge davor und was kommt? Also, es geht bei Prophetie oft so um eine Gesamtschau und man muss immer gucken, welcher Teil wird denn jetzt hier beschrieben, dieser Gesamtschau? Oder wann wird es eintreten? Übrigens, das gilt bis heute. Ich habe das schon immer mal wieder erlebt, dass jemand sagt, Mensch, ich habe da mal so einen Eindruck bekommen für mein Leben. Irgendwie beschäftigt mich das, aber ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also jemand wird gesagt, dass er zum Beispiel, ich mach's mal einfach, dass Gott für ihn die Gabe der Heilung hat. So, ja, jetzt steht er aber hier. Ich sag mal, das ist so ein prophetischer Eindruck, der vielleicht da ist. So, ne? Der das Vollkommene, dieses Gesamtbild zeigt. Aber das heißt doch nicht, wie komme ich da hin? Und diese ganzen Zwischenschritte, die ich erlebe, die werden darin gar nicht unbedingt aufgezeigt. Und das muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Oder es können Teilbereiche oder übertragene Bereiche angedeutet werden. Also zum Beispiel, wir werden gleich noch ein Beispiel hier aus unserem Text bekommen. Da geht es dann drum, was machen wir denn da zum Beispiel? Und Dinge können eine übertragene Bedeutung haben. Also, du wirst ein Kind bekommen. So, ne? Das kann im eigentlichen Sinne gemeint sein. Ja, das kann aber auch im übertragenen Sinne gemeint sein. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass ich ein Kind bekomme, sondern dass ich Mutter bin. Oder Mutter werde. Es gibt Mütter mit leiblichen Eltern, die sind aber keine wirklichen Mütter. Stimmt's? Die kümmern sich gar nicht wirklich. Die haben Mutterschaft oder Vaterschaft noch gar nicht erlebt. Für uns Väter kann das genauso sein. Ich kann aber im Übertragenen, Leute können ohne Kinder leben und können viel mütterlicher sein als Leute mit Kindern. Die haben viel mehr Herz für den Einzelnen, sind viel mehr bereit, sie zu unterstützen, sie im Leben zu begleiten, ihn mit Wahrheit und mit Gnade sie zu fördern und ihre Hand zu halten und mit ihnen durchs Leben zu gehen, sie auch finanziell zu unterstützen oder so. Also da gibt's auch so eine geistliche Elternschaft. Also man muss immer so gucken, welches Bild ist das? Eine Prophetie hat oft so eine Gesamtsicht, ist aber, wenn man hinkommt, oft viel komplexer, als man auf den ersten Blick meint. Das kann auch andere Bedeutungen haben, viel vielfältiger, oder auch so eine Zeitschiene haben, die wir uns angucken müssen. So, okay, soweit zum Thema Prophetie. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserem Text, was da passiert. Also, es geht um einen ganz realen, wirklichen Frieden. So, und jetzt heißt es ja hier als erstes, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Das ist übrigens ein Bild, das kam vorher schon mal vor. Und zwar in Kapitel 6, Jesaja Kapitel 6. Und das macht doch ein bisschen, gibt nochmal mehr Farbe ins Spiel. Das muss man einfach wissen. So, da heißt es nämlich, Kapitel 6, Jesaja ab Vers 11. Da fragt Jesaja, dieser Prophet, der kriegt von Gott einen Eindruck. Und er sagt, Gott, was soll dieser Eindruck? Was soll ich damit machen? Und da antwortete der Herr, bis die Städte zerstört sind und die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist, so lange wird es dauern. Ich werde die Menschen fortschaffen und das Land wird leer und verlassen sein. Und ist noch ein Zehntel übrig, so wird es ihnen gehen wie den Trieben, die aus einem Stumpf einer gefällten Eiche oder Terebinte wachsen. Sie werden abgefressen werden. So, was haben wir hier? Hier haben wir etwas Prophetisches. Aber hier haben wir ganz kleine Gerichtsbotschaft, die bewegt sich hier unten in diesen Niederungen. Die betrifft ein konkretes Volk und in einer konkreten Situation, nämlich das Volk Israel. So ungefähr 700 und vor Christus. Das müsst ihr euch so vorstellen. Also Israel war noch nie wirklich groß. Das war immer ein kleiner Schiss auf der Landkarte. So war das schon immer. Und Israel war aber immer von Großmächten umgeben, schon immer. Aus Ägypten kennen wir das, ne? Im Süden. Großmacht, die Pharaonen, ne? Die es mal geschafft haben, so am Anfang das ganze Volk zu versklaven. Über 400 Jahre versklavt. Eine Riesengroßmacht. Ja, Ägypten gibt's bis heute. Die waren nie weg. Das ist auch heute noch eine Großmacht, mit der Israel rechnen muss. So, jetzt gab's aber noch andere Großmächte. Nämlich im Norden drüber war das Assyrerreich. Und das Assyrerreich, das war zu der Zeit unglaublich mächtig. Die haben den ganzen Orient, den wir so heute kennen, haben die komplett beherrscht. Ohne Autobahn, ohne E-Mail. Das haben die hingekriegt. Das war unglaublich. Wisst ihr, wie sie es hingekriegt haben? Mit einer unglaublichen Grausamkeit. Die Assyrer, die waren dafür bekannt. Das haben die gemacht. Die haben Foltermethoden erfunden. Die haben die erfunden. Zum Beispiel, dass Menschen die Haut abziehen, wurde von den Assyrern erfunden. Auch die Todesart, Menschen zu pfählen, die wurden auf Pfähle hoch. Daher kam übrigens die Kreuzigung. Da fing das an. Die waren super erfinderisch in Foltermethoden und auch in Kriegsführung. Und das war eine absolute politische, militärische Supermacht im Norden. Und das ist übrigens die aktuelle Macht, die ja hier gerade eine große Rolle spielt in der damaligen Zeit. Mit der Hauptstadt Ninive. Wisst ihr, was Ninive heute ist? Irak, und zwar Mosul. Ne? Kennt ihr aus den Nachrichten Mosul? Ne? Das war das damalige Ninive. Das war die Hauptstadt vom Assyrerreich. Das ist Geschichte, das ist Wirklichkeit. Meint ihr, Gott ist erst heute da? Der war schon immer in der Welt da. Und deswegen sind ja diese Geschichten so wahnsinnig interessant, weil wir geschichtliche Fakten haben, wie die Welt funktioniert und auch wie Gott tickt. Und wir können es daran erkennen. So, das war aber nicht die einzige Supermacht. Also wir haben Ägypten, wir haben die Assyrer und dann haben wir noch die Babylonier. Die Babylonier hatten die Hauptstadt Babylon, ne? Am Euphrat. Ungefähr, also weiter südlich, welche irakische Stadt liegt da drüber? Wie heißt die Hauptstadt aus Irak gerade? Bagdad. Und da drunter, wenn ich mich jetzt nicht richtig täusche, aber die gibt's heute nicht mehr, durch die Stadt, nur noch in Ruinen. Also man kann das nachweisen, kann die Mauern ausgraben und so, und wie das so damals war. Auch eine Supermacht. Und jetzt gab es noch so andere kleine Mächte um Israel herum, so die Philister und die Aramäer und so. Und alle wollten nur eins. Ja? Die wollten Israel fertig machen. Die wollten Frieden für sich haben. Und das ist eine menschliche Definition oft von Frieden. Ich will Frieden haben und die anderen müssen dafür bezahlen. Wollen wir Frieden in Europa? Wer soll dafür bezahlen? Wollen wir Wohlstand? Ja? Wer muss dafür bezahlen? Das sind bis heute keine anderen Fragen. Unsere Definition von Frieden ist, Hauptsache ich habe Frieden, Hauptsache mir geht's gut. Ich meine mir mich. Und das war damals schon genauso. Und alle anderen waren die Feinde, die mussten dafür bezahlen, damit ich Frieden haben kann. So, ne? Das war die damalige Zeit. Und in dieser damaligen Zeit sagt Gott eben, bis die Städte zerstört werden und die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist, so lange wird es dauern und die Menschen werden fortgeschafft werden und das Land wird leer und verlassen sein. Und genau das passiert. Die Assyrer werden in Israel einfallen, sie werden die Städte vernichten, sie werden die jungen Leute ermorden, sie werden alles, was sie gebrauchen können an Handwerkern, ziehen sie raus und deportieren in ihr Reich, damit sie denen dort in der Hauptstadt und im Umfeld dienen. So, also eine komplette Zerstörung wird stattfinden. Und genau das sagt Gott hier. Und um den deutlich zu machen, um was es hier geht, sagt er, und ist noch ein Zehntel übrig, so wird es ihnen gehen wie den Trieben, die aus dem Stumpf einer gefällten Eiche oder Terebinte wachsen. Sie werden abgefressen werden. Das heißt also, wundert euch nicht, es wird wirklich passieren. Und ihr denkt, mit eurer menschlichen Macht könnt ihr da wieder ein neues Leben schaffen. Auch das wird nicht mehr funktionieren. Eure menschlichen Ansätze, die werden niedergemacht werden. Was waren so menschliche Ansätze? Israel dachte, die Assyrer werden immer stärker, machen wir Folgendes. Gehen wir zu den Ägyptern, geben denen Geld, damit die uns beschützen gegen die Assyrer. Wir holen uns Verbündete. So läuft das bis heute. Ja, so läuft das, werden Allianzen geschmiedet. Wer kann größere Kräfte vereinen auf der einen Seite? Aber Gott hat gesagt, ihr sollt mir vertrauen. Wenn ihr mir vertraut, werde ich euch beschützen. Und dass ihr bei den fremden Mächten Hilfe holt, das zeigt, dass ihr mir nicht vertraut. Jetzt muss man sagen, dieses fremde Hilfe holen, das war jetzt nicht nur fremde militärische Hilfe holen, sondern das ging immer einher mit, wir passen uns der Kultur auch an und übernehmen deren Götzen und Götter. In all den Kulturen war es zum Beispiel, das muss man mal wissen, man denkt immer, Mensch, wieso ist Gott so zickig gegenüber anderen Kulturen und Götzen, ne? Ist doch alles nicht so schlimm, tolerante Zeit, kann man doch alle schön nebeneinander stehen lassen. Jetzt muss man mal wissen, dass alle Kulturen, in allen Kulturen wurden zum Beispiel Kinder geopfert. Auch zum Beispiel in isländischen alten Kulturen wurden auch Kinder geopfert. Das ist ja kein Spiel. Wir denken immer so, naja, das ist alles so nett. Halt ein bisschen anders, der Kultus, aber das ist nachher unterm Strich alles gleich. Das stimmt nicht. Jeder Kultus, jede Weltanschauung, jede Religion hat etwas mit dem Leben zu tun. Und entweder schafft sie Gerechtigkeit oder Unterdrückung. Entweder schafft sie Frieden oder Gewalt. Und wenn ja, auf welchen Kosten? Deswegen wollte Gott keine anderen Götter haben, keine anderen Kulturen, keine anderen Mächte, sondern sagt, vertraut mir. ich sag mal so ganz platt, ich habe euch die 10 Gebote gegeben, haltet euch daran. Sollen wir Kinder morden? Übrigens, mit unserer Kultur, in der Höhe der Abtreibung, die wir zurzeit haben, kann man auch mal richtig drüber nachdenken, was wir denn machen. Also, damit wir mal so ein bisschen reinkommen und sagen, merkt ihr? Jetzt kriegen wir so langsam so Schnappatmung, auf einmal rückt das Ganze näher. Wir haben im letzten Jahr noch nie so viel Waffen exportiert. Das muss ich mir mal vorstellen, wir als Deutsche, wir sagen immer, nein, wollen wir nicht. Wir leben mit davon, in unserem Wohlstand. Das ist so. Ja? Damit wir mal so ein bisschen nachkommen und sagen, was machen wir hier eigentlich? Und das ist dieser Stumpf. Also es wird, Stumpf heißt irgendwie an diesem Stumpf, da waren ja Könige. Und dieser Stumpf mit den Königen, die wird aus, das heißt, die gehen alle in die Deportation. So. Und jetzt heißt der Satz aber danach immer noch Kapitel 6, Vers 13, das letzte Ende. Der Stumpf aber bleibt, also alle eure menschlichen Versuche, da was nachzukriegen, und schon Spross zu züchten, neue Könige zu installieren, so, ne? All eure Versuche, die werden scheitern. Der Stumpf aber bleibt, und aus dem Stumpf wird neues Leben sprossen zur Ehre Gottes. Und jetzt kommt Kapitel 11. Gerade mal weiterlesen. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf. Und jetzt wird dieser Baumstumpf beschrieben. Aus dem Baumstumpf Isai. Wer war Isai? Isai war der Vater von David. David war der erste wirklich gottgefällige König, nachdem Saul es vermasselt hatte. So kam David. David war der erste gottgefällige König. Und übrigens, nach David gab es weit über 20 Könige, verteilten sich in Nord- und Südreich auf, muss uns jetzt nicht, wer weiß, wie interessieren, aber davon waren über 20 Bad Boys, die waren alle schlecht. Versteht ihr, wenn Gott das hier sagt, was davor passiert ist? Eine Regierung nach der nächsten, die haben sich auch gegenseitig abgeschlachtet. Die waren teilweise nur Monate im Amt. Warum? Weil der Nachfolger die ganze Familie seines Vorgängers hat umbringen lassen. Und dann ist er mit seiner Familie. Und ein paar Monate später wurden die wieder alle umgebracht. Das macht das Alte Testament ja auch so eklig, oder? Diese ganzen Geschichten zu lesen, da kriegt man immer, wie schrecklich. Und was Gott uns damit sagen will, ist einfach, denkt ihr, das Jahr 2019 ist anders? Denkt ihr das? Und wenn er jetzt Gericht ausübt, dann nicht, um einfach Böses zu machen, sondern um eine wieder hochzukommen, damit diese Geschichte, diese Heilslinie, diese Rettungslinie, diese Friedenslinie wieder weitergeht, wieder richtig anfängt. Und jetzt macht er den Anfang. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Also irgendein neuer König wird kommen. Ne? Isai, daraus kam die Königslinie. Ein neuer König wird kommen. So, wie wird dieser König sein? In ihm wird der Geist des Herrn ihn erfüllen. Das ist ein ganz anderer König. Der trachtet nicht nach Kohle, Hauptsache reich, noch mehr Korn kann man bauen, noch mehr Gold lagern, noch mehr irgendwie Städte, er trachtet nicht nach Macht, noch mehr Heere, noch mehr Kampfpferde, noch mehr Kampfwagen, so, ne? Vor allem, die müssen ja alle, irgendeiner muss das bezahlen, oder? Wer bezahlt Armee? Du und ich? Meint ihr, das war jemals anders? Das heißt, das muss ja finanziert werden. Das heißt, alles, was wir finanzieren, geht von meinem Verdienst, wo ich mit meiner Familie essen gehen kann, ab. Ist es so? Ja, genau so ist es. Jetzt musst du die Schraube der Steuer nur hoch genug drehen, dann weißt du, was beim Volk an Frieden noch möglich ist. Die kämpfen nur noch ums Überleben da mit irgendwelchen Hungerlöhnen. Das fühlt sich nicht mehr nach Frieden an. Und du kannst den Kindern das nicht mehr kaufen und nicht mehr ermöglichen. Wenn du immer da in diesem Minuskampf, in diesem Existenzkampf hängst. So, ne? Aber bei ihm heißt es, da wird der Geist Gottes ihn erfüllen. Der trachtet nicht nach all diesen Dingen. Der ist da frei von. Sondern was erfüllt ihn? Dem Geist der Weisheit und der Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke. Zwei Dinge kommen hier. Weisheit und Klugheit, dieser ganze Bereich, also das Thema Wahrheit und Wahrhaftigkeit, wird in diesem König sein, diesem Neuanfang Gottes, diesem göttlichen Neuanfang, und er wird Kraft haben, er wird Macht haben, Dinge umzusetzen, Dinge zu ermöglichen, die vorher so nicht möglich waren. In Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Jetzt wird nochmal gezeigt, wo seine Quelle ist. Dieser König, der wird danach trachten, was Gott gefällt. Er wird versuchen, Gott zu erkennen, wie Gott ist. Das wird ihn berühren, das wird ihn antreiben. Das ist sein Fokus, der Fokus seines Lebens. Er hört nicht auf andere Ratgeber oder so und kriegt seine Weisheit nicht aus der Bildzeitung und diese Dinge, ne? Sondern er ist fokussiert auf Gott. Jetzt Vers 3 macht es ganz deutlich, nämlich Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Ja, das ist mal ein Herrscher, das ist mal ein Machthaber. Sein großer Spaß, sein Fokus, seine Motivation und Lebensquelle ist ganz schlicht und ergreifend, Gott zu gehorchen. Jetzt wird das noch weiter ausgeführt. Er urteilt nicht nach Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen, sondern es heißt, jetzt, was er nicht macht, was macht er? Er dockt direkt bei Gott an. Er hört, was er zu sagen hat, und er sucht die Dinge zu sehen, die Gott ihm zeigen will. So, jetzt kommen wir gerade mal zu Jesus. Was wissen wir von Jesus? Jesus konnte sagen, ich tue nur das, was ich vom Vater höre. Und ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Merkt ihr das? Er wurde erfüllt von dem Geist Gottes bei seiner Taufe. Von dem Geist des Herrn in Form einer Taufe sichtbar gemacht, kommt er in Jesus. Und er hat, was treibt ihn? Klugheit, Weisheit, Einsicht und Stärke. Wir haben uns vor kurzer Zeit mit dem Reden Jesu beschäftigt. Was hat er gesagt? Und man ist immer wieder verblüfft, und die Leute waren es damals auch, wie viel Wahrheit da drin ist. Wie viel Weisheit. Total übernatürlich. Ne? Kommen sie mit so einer Münze zu ihm, ne? Die Juden, und sagen, wem sollen wir dieses Geld geben? Gott, also in den Tempel, oder dem Kaiser, dem römischen Kaiser? Die waren damals auch von einer Fremdmacht besetzt. Ne? Und Jesus sagt, hey, zeig mal, was da draufsteht. Oh, das Kopf des Kaisers. Dann gib doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gib Gott, was Gott gehört. Und die Hörer, was haben die gedacht? Scheinbar aber auch. Eigentlich wollten wir ihn hier aufs glatte Eis führen. Nämlich, entscheidet er sich hier gegen die Römer oder für die Römer? Entscheidet er sich gegen unseren jüdischen Kultus oder für unseren jüdischen Kultus? Und Jesus geht hier aufs glatte Eis. Sondern er gibt das Dilemma erstmal an die Fragenden zurück und sagt, ihr müsst die Entscheidung treffen. Wofür entscheidet ihr euch? Wow. Voller Weisheit und voller Kraft. Wir haben uns die ganzen Heilungswunder angeguckt. Das ist doch mal Kraft, oder? Stell dir mal vor, wir hätten einen Herrscher, der durch sein Wort Blinde sehend machen könnte. Das wäre doch mal was, oder? 5000 Leute sind hungrig. Was habt ihr hier? Ja, so 5 Kartoffeln und so. Komm, wir beten da drüber und dann teilen wir aus und die Leute werden satt. Naturkatastrophen. Sturm, schweig. Und der Sturm schwieg. Das ist doch mal Kraft. Merkt ihr, was hier so passiert? Hier wird 700 Jahre vorher etwas angekündigt und man merkt, so ein richtig irdischer König ist das aber nicht. Übrigens, das Volk wird in eine Deportation geführt. Erst das Nordreich, die waren ja geteilt, weil sie so viel Streit auch miteinander hatten. Die Israeliten, die hatten schon so viel Streit, die hatten so viel Unfrieden schon in ihrem Tribe, ne, dass sie sich schon miteinander alle zerlegt hatten und hatten schon das Reich gespalten. So, ne? Der eine Teil, das Nordteil, der kommt, wird in die Verbannung geführt, kommt nie gesammelt als Volk wieder. Das Südreich mit Jerusalem und so ist nicht besser, wird ein paar hundert Jahre später in die Verbannung auch geführt. Ne, stimmt, eine ganze Zeit später in die Verbannung geführt. Die kommen aber zurück mit einem Königsenkel. Also der Großvater wurde in die Verbannung geführt, das ist dann so Babylon, ne, das Babylonische Reich. Nachher, da kommen die dann hin und der Joachim und der Enkel von dem, der Zerubabel, kann man alles in der Bibel nachlesen, das ist wieder jemand, der kriegt die Gunst Gottes. Er ist nicht mehr offiziell König. Aber er ist jemand, der für das Volk einsteht und in dieser ganz schwierigen Situation damals es schafft, aus dieser Gefangenschaft das Volk wieder rauszubringen, zurück nach Jerusalem, die Stadt wieder aufzubauen, wieder anzufangen, auch politisches, wirtschaftliches Leben dort zu installieren. Das ist ein typisches Beispiel, wo man merkt, das hat hier schon so eine Vorerfüllung, ne? Auch durchaus politisch für die Juden, damals war es ja konkret gemeint, aber es ist noch keine vollkommene Erfüllung. Irgendwie Jesus kommt und damit wird es vollkommen erfüllt. So, jetzt wird beschrieben, was so die Folge ist. Jetzt kommt dieser Herrscher, der bringt Frieden. Also keine Organisation, kein UN-Mandat. Das mag alles gut sein, das ist alles super. Aber der eigentliche Friedensbringer, der kommt, der aus dem Stamme Davids. Und das kann man bei Jesus übrigens nachweisen. Deswegen hat man ja diese Stammbäume teilweise in der Bibel. Am Anfang der Jesusbericht denkt man, so mühsam, ne, diese Stammbäume zu lesen. Und er wurde geboren von und der kam von und der kam von. Nach der dritten Zeile ist man schon raus bei all diesen Namen, die nicht mehr in unserem Namensregister drin stehen, ne, so alles diese jüdischen Namen und so. Ja, aber was wird aufgezeigt? Es wird aufgezeigt, dass Jesus zurückgeführt wird auf David. Das kannst du stammbaummäßig verfolgen, dass Jesus aus dem Stammbaum Davids kommt. Das ist hochinteressant. Deswegen, das ist Geschichte. Das ist Wirklichkeit. Gott ereignet sich in deinem und meinem Leben. Er hat sich aber auch schon ereignet vor Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Er macht sein Ding. So, und jetzt kommt mit diesem Friedenskönig, der auch Macht hat, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie das checkt, der hat auch diese Stärke. Deswegen heißt es nachher auch, hier den Entrechteten verhilft er zum Recht. Also Leute, die keine Gerechtigkeit erleben, den verhilft er zum Recht. Er hat diese Macht dazu. Er hat den Arm dazu. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Sein Urteilsspruch tötet die Unschuldigen, die Schuldigen. Das ist auch interessant. Bei uns ist ja zu Recht das ganze Staatswesen auch schön aufgeteilt. Die Mächte sind verteilt worden. Ne? Wir haben die gesetzgebende Gewalt, ne? Und die hat so einen eigenen Machtbereich. Und dann gibt es die gerichtssprechende Gewalt. Ne? Und die dürfen es aber noch nicht ausführen, sondern gibt es dann nachher die ausführende Gewalt. Ne? Polizei und all diese Leute. Schön geteilt, weil wir wissen, wir dürfen einander nicht trauen. Hier darf keiner zu viel Macht haben. Zu viel Macht geht immer in die Hose bei uns. Ne? Das führt immer zum Machtmissbrauch. Früher oder später. Deswegen haben wir es erkannt. Wir teilen das auch. Was macht jetzt Jesus? Ganz interessant. Er erlässt das Recht. Er spricht die Urteile und tötet die Schuldigen. Er führt es auch noch aus. Alles in ihm. Das ist so eine Ecke, wo wir denken, Friedenskönig, Friedensreich, was machen wir denn damit? Anscheinend nicht für alle. Anscheinend muss auch so in so einem Herrschaftsbereich Frieden durchgesetzt werden und umgesetzt werden und nicht jeder folgt dem. So, ne? Jesus ist allem gefolgt, ne? Heißt ja, er wurde Gott gehorsam sogar. Philipper Kapitel 2, er wurde Gott sogar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also, Jesus hat wirklich an Gott angedockt. Selbst bis zu seinem Sterben. Und weil er ohne Schuld war, weil er alles richtig gemacht hat. Deswegen setzt ihn Gott in diesen Stand ein, der König der Könige zu sein. Und er darf Recht sprechen. Er darf Recht urteilen. Und er darf auch Recht ausführen. Auch im Gericht. Weil jetzt kommt das Friedensreich. Das wird jetzt beschrieben. Dieser Friedenskönig in seinem Herrschaftsbereich, das ist sein Herrschaftsbereich, kommt jetzt Frieden. Und das wird so schön beschrieben. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Ist das nicht schön? Ein kleiner Junge kann sie hüten. Jetzt geht das ganze Ding noch weiter. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind. Ich denke, das muss man jetzt verstehen. Wisst ihr, was hier war? Hier hat der Löwe nicht das Rind gefressen. Das waren alles Vegetarier. Erst nach der Sintflut, 1. Mose Kapitel 9, erst nach der Sintflut wird es erlaubt, Fleisch zu essen, vorher nicht. Also die Vegetarier unter euch, ihr seid schon wieder ein bisschen weiter als ich es bin. So, ne? Aber ich habe die Erlaubnis. Ich habe die Erlaubnis, Fleisch zu essen. Ne? 1. Mose Kapitel 9. Aber, ja, ich habe göttliche Erlaubnis. Aber in Zukunft wird das nicht sein. Wenn wir Vegetarier. Selbst die Tiere. Das muss man sich mal vorstellen. Und es wird uns, Olli, wir werden das erleben, was uns Marion schon immer sagt, es schmeckt viel besser. Marion ist keine Vegetarierin, also nicht, dass er das falsch versteht, aber es schmeckt viel besser. Aber genau deswegen ist das mal wichtig, Prophetie zu verstehen. Es knüpft da an. Ansonsten denkt man, hey, was ein komischer Satz. Es wird, er sagt, das wird wiederhergestellt werden. Es kommt. Aber ihr seid gefallen und jetzt geht's durch Gericht und Hören. Das ist übrigens auch noch ein Teil der Prophetie. Es ist immer Verheißung und Erfüllung. Und was mache ich in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit, zwischen es wird mir zugesagt und der Erfüllung, ist das so mein Teil, jetzt muss ich glauben. Jetzt muss ich wagen und mein Leben, was ich am Anfang gesagt habe, muss ich mein Leben dementsprechend ausrichten. Ich treffe die Entscheidung, eben nicht das Böse zu tun. Ich entscheide mich für das Gute und das Gute zu tun. Das ist in der Zwischenzeit. Und in dem Moment, ne, trete ich so in diese Lücke rein, Verheißung und Erfüllung, und dann erlebe ich die Erfüllung, die erlebe ich immer hinterher. Und dann sage ich, okay, Gott ist wirklich treu. Er ist wirklich treu. Also das war hier dieses Ding mit den Vegetariern, mit der Wiederherstellung. So, ne? Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligen Berg. Niemand. Merkt ihr, was das ist? Das ist hier. Aber er sieht schon Vorstufen der Erfüllung. Auch die jetzt schon auf der Erde stattfinden sollen. Aber die werden nie so vollkommen sein wie das. Sie werden immer nur bruchstückhaft sein. So, der letzte Punkt, der ist für uns interessant, weil jetzt wird's richtig konkret. Zu dieser ganzen Sache gehört auch noch ein Ort. Also wir haben die Person, wir haben das Verhalten, den Lifestyle des Friedens hier maximal gezeichnet. In der Endsicht, in der Enderfüllung. So, und jetzt kommt der Ort. Ein Ort steht immer für Raum und Zeit. Ein Ort steht für dein und mein Leben. Jetzt wird's konkret. Das eine könnten wir sagen, Jesus, ja, keine Ahnung, der ist da irgendwo. Ja, das ist ferne Zukunft. Ja, kann sich mal so ein bisschen anfänglich ereignen, aber ist irgendwie, wie komme ich da ran? Jetzt kommt der Ort. Und wenn es um Ort geht, dann geht's um hier und jetzt. Dann geht's um dich und mich. Und das hat er ja schon gesagt. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligen Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt. Gott hat immer, um sich zu offenbaren, Orte gesucht. Weil er musste sich Orte suchen, weil du und ich, wir leben in Raum und Zeit. Wir sind jetzt hier und wir sind nicht in Israel. Wir sind auch nicht in Russland, wir sind jetzt hier. Wir sind auch nicht in Spenger oder Enger, wir sind jetzt hier. Jetzt wird's Wirklichkeit. Und Gott hat sich immer Orte gesucht, wo er dieses Friedensreich sich offenbaren kann, wo Menschen mit ihm zusammenleben können und diesen Frieden erleben können. Hat er schon immer gemacht. Er hat sich immer Orte gesucht. Das ist so sein Herrschaftsbereich. So, er hat sich Israel gesucht, ne, um sich zu offenbaren. Jetzt hat er in Israel sich einen Berg gesucht, der Berg Zion. Auf diesem Berg Zion hat er die Stadt Jerusalem bauen lassen. Mitten auf diesem Berg Zion hat er den Tempel bauen lassen. Im Tempel gab es einen Thron. Er hat einen Ort geschaffen in der damaligen Zeit. Und Leute konnten da hingehen und damit hatten sie auf einmal Gottesdienst. Es war ein Ort, dort fand etwas statt und sie konnten Gott erleben, sie konnten seine Wahrheit hören und konnten die Entscheidung treffen, will ich jetzt Gott folgen oder nicht. Was ist heute unser Ort? Wenn man das mal biblisch nachverfolgt, ist interessant, irgendwann kommen die Juden ja wieder zurück aus der Verbannung. Was machen sie? Sie bauen Jerusalem und den Tempel neu auf. Der Ort wird neu geschaffen. Dann kommt Jesus. Was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, dieser Tempel, wird abgerissen werden. In 3 Tagen. Und wird neu aufgebaut werden. Und die Leute haben gedacht, der reißt jetzt hier die Tempelmauern ab. Der Tempel ist abgerissen worden, so ungefähr 70 nach Christus. Durch ein nächstes Weltreich, nämlich die Römer. Aber das hat er gar nicht gemeint. Das ist diese Prophetie und Erfüllung, also dieses Mehrdeutige, was in Prophetie drin ist. Er hat von sich selber geredet. Er hat gesagt, ich bin der Tempel Gottes, Gott ist in mir. Und ich werde sterben. 3 Tage werde ich im Grab sein. Mein Tempel wird abgerissen werden. Und er wird aufgebaut werden. Jetzt lest das mal in Bezug auf Jesus. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isai als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt. Gott hat in Jesus Wohnsitz genommen. Da war er. Und es ist sehr interessant, dass ich 2019 in Altenhüffen, wahrlich weg von Jerusalem, Jesus suchen kann und Jesus finden kann und sein Friedensreich erleben kann. Noch nicht in der absoluten Erfüllung, aber in der Vorerfüllung. Das ist der Ort. Wenn wir die Geschichte weiterlesen mit Jesus, gibt es noch einen weiteren Ort. Nämlich, Jesus ist gen Himmel gefahren, jetzt brauchst du auch wieder einen Ort. Ne? Und der Ort, der biblisch genannt wird, ist die Gemeinde. Das ist der Herrschaftsbereich Gottes. Das sind du und ich. Wenn wir an Jesus glauben und ihm wirklich gehorchen, jetzt geht's darum, ihm wirklich gehorchen, dann sind wir der Tempel Gottes. Dann sind wir der Ort, wo Gott sich offenbaren möchte und sich auch der Welt offenbaren möchte. Das ist so Prophetie. Prophetie hat immer mehrere Schichten und mehrere Orte. Oft ist es so die Gesamtschau. Man muss immer gucken, wann ist denn hier was dran? Gemeinde ist auch noch nicht die absolute Erfüllung, ne? Also auch in der Gemeinde würde ich jetzt nicht Löwe neben Lamm sperren. Also das geht nicht gut, wahrscheinlich. So, ne? Da sind wir auch noch nicht. Das ist da. Aber dass Menschen einen neuen Geist bekommen und ein neues Herz. Und auf einmal eine neue Orientierung bekommen in dem, was richtig und was falsch ist, was wahr und was Lüge ist. Und auch eine Kraft bekommen zu sagen, und ich entscheide mich für das Gute. Und wenn ich es jetzt noch nicht kann, dann möchte ich es lernen und ich möchte echten Frieden erleben. Hier, ihr lieben Kleingruppen, das ist genau unser Ort. Da üben wir es ein. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist so dein Platz in einer geistlichen Gemeinschaft, um das einzuüben. Frieden. Ist nicht immer ganz einfach, oder? Oder ist das in Kleingruppen einfach? Nee. Ist auch nicht ganz einfach. Ja? Da muss man auch lernen, ne? Manchmal muss auch so ein bisschen wieder durchsortiert werden. Das gehört auch mit dazu. Ja? Es gibt Leute, die manchmal noch nicht so weit sind, in dem Moment so wirklich Frieden zu stiften und Frieden zu üben. Die sind immer noch, haben doch ein ziemlich dickes Ego. Und das geht in Kleingruppen meistens so ein Jahr gut oder vielleicht auch mal 2 Jahre gut. Aber meine Praxiserfahrung sagt, länger geht's nicht gut. Dann hat sich's irgendwie sortiert. Weil man diese echt gelebten Frieden, diesen realen Frieden, darum geht's ja hier. Weil man das irgendwie noch nicht auf die Reihe kriegt, vielleicht auch noch nicht wirklich will, dann noch am Kämpfen ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sondern immer noch sagen, ja, aber dann so konkret doch nicht mit diesen real existierenden Menschen in dieser real existierenden Zeit. Aber genau das ist Gottes Einladung an uns, wo er sagt, es gibt wirklich realen, wirklichen Frieden. Er ist in Jesus gekommen. Total übernatürlich. Aber Gott hat diese Geschichte seit Jahrhunderten und Jahrtausenden verfolgt. Und weil ich es heute bei Jesus erleben kann, gibt es mir das Angeld, dass es auch irgendwann Wirklichkeit werden wird. Vollkommen Wirklichkeit werden wird. Und er beschreibt uns auch dieses Leben. Hier maximal formuliert mit Lamm und Rind. Auf uns allgemein übertragen. Da wird keiner Böses tun. Und wenn ich Böses getan habe, dann entschuldige ich mich dafür. Und sag, es tut mir leid. Ich möchte die neue Chance haben. Ich möchte es lernen. Helf mir dabei. Und es gibt auch einen realen Ort. Und das ist wahrscheinlich eine Riesennummer, deswegen kommt sie auch zum Schluss, weil jetzt wird's konkret. Dieser reale Frieden, der muss real gelebt werden, mit realen Menschen, an einer realen Zeit, in einem realen Ort. Und dafür hat Gott erstmal die Gemeinde ins Leben gerufen, dass sie es dort lernen kann und erfahren kann, mehr und mehr, auch bruchstückhaft. Die absolute Erfüllung steht noch aus. Übrigens, die absolute Erfüllung, da wird auch der Zionsberg beschrieben. Wir machen ja diese Apokalypse-Folge, ne? Im Januar. Das ganze Ding Apokalypse, kann ich euch sagen, wo das endet? Im himmlischen Jerusalem. Amen. Mit dem Thron Gottes. Es wird kein Leid sein und kein Schmerz und kein Geschrei. Und da geht es dann noch mal mehr ein, so in unserer Zeit, weil das war jetzt ja 700 Jahre, wenn hier Christus ist, sage ich mal, war das 700 Jahre vor Christus. Das ist dann hier so die Gemeinde. Und was jetzt noch so kommt, bis die Erfüllung wirklich da ist und wir es wirklich erleben. Frieden. Lass uns noch so eine Minute Zeit nehmen. Der Sören macht noch ein bisschen Musik und lass uns mal so vor Gott hintreten. Nein, wir machen es anders. Lass uns mal vor Jesus hintreten, dem Friedenskönig. Mit einer Frage. Jesus, zeige mir, an welcher Stelle meines Lebens du mehr Frieden für mich hast. Vielleicht auch in Bezug auf Schöpfung, die gehört da nämlich mit rein. Wenn ich Frieden mit Gott habe, werde ich Frieden mit mir haben. Wenn ich Frieden mit Gott und mit mir habe, werde ich Frieden mit Menschen haben. Unfrieden mit Menschen heißt meistens, ich habe nicht Frieden mit mir und auch nicht mit Gott. Da liegt das eigentliche Problem. Und dann wird mich das auch in Frieden mit der Schöpfung Gottes führen. Mit all den Pflanzen, mit all den Tieren. Die gehören da rein, von Anfang an und am Ende auch. Glaubt man ja nicht, wir werden im Himmel in so einem luftleeren Raum sein, wo wir nur Anbetungsmusik machen. Ne? Die kleinen Kinder, die werden Löwen weiden und Lämmer weiden zusammen. Das können die kleinen Kinder, werden das machen. Die gehen mit denen morgens los, suchen das beste Gras, lassen sie laufen und holen sie abends wieder rein. Zur Familie in den Stall. Das ist sein Friede. Lass uns doch überlegen, Herr, wo ist der Punkt, wo du mir sagst, Lutz, ich habe noch mehr Frieden für dich als bevor. Und zwar in dem und dem Bereich. Geh den und den Schritt und du wirst es erleben. Herr, wir danken dir, dass du unverhofft für uns, unvermutet, aus diesem abgebrannten, vernichteten Stumpf da rausgekommen bist. Als alle menschliche Weisheit zu Ende war und Kraft, da bist du gekommen. Jesus, bist dem Vater völlig gehorsam gewesen, hast alles erstmal Göttliche so abgelegt, alle Herrlichkeit. Bist zu uns gekommen. Und dieser Gehorsam, den du hattest dem Vater gegenüber, du hast getan, was Gott wollte und du hast gesagt, was Gott wollte, der Vater wollte. Daraus ist so der Frieden für uns geworden. Der Zugang, die Realität in dir, mit der Erneuerung des Geistes, des Sinnes, mit der Kraft, Verhalten zu verändern. Mit diesem konkreten Lernort Gemeinde in dieser Welt. Danke für all die Menschen, die du uns schon zur Seite gestellt hast, mit denen wir es lernen konnten, die uns geholfen haben, den nächsten Schritt zu gehen. Wir danken dir für deine Lebensordnung, die du gibst. Es ist ja nicht ein Gefühl, sondern du sagst, wie wir unsere Ehe leben sollen, wie wir unser Single-Dasein leben sollen, wie wir Gemeinde leben sollen, wie wir unsere Zeit einteilen sollen, wie wir beruflich uns entwickeln sollen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Das ist ja alles, wie wir mit Schöpfung umgehen sollen. An den Tieren kann man es ansehen, an den Pflanzen kann man es ansehen, ob in dem Besitzer der Geist Gottes ist oder nicht, sagst du mal. Danke, dass du uns auch in diese Ordnung reinführst. Wir ehren dich darüber. Was für eine Dimension von Frieden jetzt schon, hier und heute. Und dann, auf deiner neuen Welt, wenn Jesus wiederkommen wird, erst recht. Wir ehren dich. Und ich lege auf euch den Segen Gottes, dass das, was ihr gehört habt, nicht rausgeht aus eurem Sinn, so lange, bis ihr es umgesetzt habt. Und einmal mehr an Frieden. Ein Schritt weiter. Eine Etappe mehr an echtem Frieden. Amen. Amen. Amen.